Wir lesen gemeinsam den Text 1. Korinther 3, ab Vers 5 bis Kapitel 4, Vers 2. Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und zwar dient jeder von uns beiden so, wie der Herr es ihm verliehen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum gegeben. Somit ist weder der Pflanzende noch der Begießende etwas, sondern nur Gott, der das Wachstum verleiht. Der Pflanzende hingegen und der Begießende sind einer wie der andere. Doch wird jeder seinen besonderen Lohn empfangen nach seiner besonderen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der mir von Gott verliehenen Gnade habe ich als ein kundiger Baumeister den Grund bei euch gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Jeder aber möge zusehen, wie er darauf weiterbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, und der ist Jesus Christus. Ob aber jemand auf diesen Grund weiterbaut mit Gold, Silber und kostbaren Steinen, mit Holz, Heu und Stroh, eines jeden Arbeit wird der einst offenbar werden, denn der Gerichtstag wird es ausweisen, weil er sich in Feuer offenbart. Und wie die Arbeit eines jeden beschaffen ist, wird eben das Feuer erproben. Wenn das Werk jemandes, das er darauf weitergebaut hat, dem Feuer standhält, so wird er Lohn empfangen. Wenn aber das Werk jemandes verbrennt, so wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst zwar wird gerettet werden, aber nur so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde ein Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und er seid ihr. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch in den Dingen dieser Weltzeit weise zu sein vermeint, so muss er erst ein Tor werden, um dann wirklich zur Weisheit zu gelangen. Denn die Weisheit dieser Welt ist in Gottes Augen Torheit. Es steht ja doch geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer Schlauheit. Und an einer anderen Stelle, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Daher mache niemand viel Rühmens von Menschen. Alles gehört ja euch zu eigen, Paulus ebenso wohl wie Apollos und Kephas. Die ganze Welt, das Leben ebenso wohl wie der Tod, das Gegenwärtige wie das Zukünftige, alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus an und Christus gehört zu Gott. Dafür halte uns jedermann, nämlich für Diener Christi und für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Bei dieser Sachlage verlangt man allerdings von den Verwaltern, dass ein solcher treu erfunden werde. Ich möchte davor beten, ihr dürft dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass wir dein Wort haben und dass wir es lesen können, dass wir es hier in Freiheit verkündigen können. Und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dein Wort richtig weiterzugeben. Herr Jesus, ich brauche dich, du musst durch mich reden, damit ich da nicht meine Gedanken weitergebe, sondern wirklich deine Gedanken. Bitte hilf du uns, dass wir dich verstehen, dass wir auf das hören, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Amen. Ich habe die Predigt mal genannt, Arbeit im Reich Gottes. Und wenn man den Text so liest, dann merkt man, dass dieser Text eigentlich in drei Teile sich ein bisschen unterteilen lässt. Da geht es einmal in den Versen 5 bis 9 von Kapitel 3, da geht es so ein bisschen um Ackerbau, also um den Landwirt. Darum habe ich den ersten Punkt genannt, den Acker bestellen. Dann in den Versen 10 bis 15 vom Kapitel 3, da geht es um Bauen und was damit zu tun hat, also um so einen Hausbau, Bauarbeiter, wie auch immer. Daher der zweite Punkt, das Haus bauen. Und dann der dritte Teil, Kapitel 3, Vers 16 bis Kapitel 4, Vers 2, da geht es um den Tempel und dass der eigentlich bewahrt werden soll. Von daher der dritte Punkt, den Tempel bewahren. Wir steigen ein mit den Ackerbestellen. Und da stellt Paulus ja gleich am Anfang die Frage in Kapitel 3, Vers 5, was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und das erinnert uns vielleicht auch an Kapitel 1, wo er das schon mal aufgegriffen hat. Kapitel 1, Verse 10 bis 13. Da hat er den Korinthern schon geschrieben: Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, unter Berufung auf den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Führt allesamt einerlei Rede und lasst keine Spaltungen unter euch herrschen, sondern steht in gleicher Gesinnung und in derselben Überzeugung festgeschlossen da. Es ist mir nämlich über euch, meine Brüder, von den Leuten der Chloe berichtet worden, dass Streitigkeiten unter euch bestehen. Ich meine damit nämlich den Übelstand, dass jeder von euch als seine Losung ausspricht: Ich halte zu Paulus, ich dagegen zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn in Stücke zerteilt worden? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Antwort ist natürlich nein. Aber da sehen wir, diese Parteiungen, die haben da in Korinth um sich gegriffen, vielleicht ähnlich wie der japanische Knöterich bei den Schuhbauers im Garten. Und Paulus stellt jetzt hier klar, wie denn diese Lehrer eigentlich einzuschätzen sind. Dass diese einzelnen Personen doch gar nicht so wichtig sind. So dass er fragt, was ist denn Apollos? Und er nimmt sich nicht aus, er fragt, was ist denn Paulus? Und die Antwort ist, Diener sind sie. Diener. Nicht irgendwie Parteiführer oder irgendwelche, ja natürlich schon Männer, die vorne stehen, aber nicht welche, die irgendwelche Spaltungen bringen wollen in diese Gemeinde, sondern Diener. Und zwar Diener von Jesus, Diener Jesu. Und Diener, die sollen hinter dem Meister zurücktreten. Es geht nicht um die Bodyguards von unserer Frau Merkel, sondern es geht um die Frau Merkel, wenn sie irgendwo einen Auftritt hat. Da gibt es natürlich viele Leute um sie herum, die auf sie aufpassen, aber es geht nicht um diese Männer oder um diese Frauen, die auf sie aufpassen, sondern um die eine Frau, um dieses Beispiel zu benutzen. Und hier ist es auch so in Korinth, es soll um Jesus gehen, nicht um Apollos, nicht um Paulus, nicht um Kephas, sondern um Christus. Die Diener sollen hinter ihrem Meister zurücktreten. Und dann beschreibt er die Arbeit, die sie getan haben, dass Paulus gepflanzt hat. Und wir wissen, dass Paulus ja diese Gemeinde in Korinth gegründet hat. Das haben wir schon am Anfang gesehen, bei der Einleitung auch im Korintherbrief. Paulus war der, der dort gearbeitet hat, der ja, diesen Grund gelegt hat, auf den die Gemeinde gegründet wurde. Und zwar die Verkündigung von Jesus Christus. Deswegen haben sie Menschen bekehrt und dann später kam Apollos dazu und hat da mitgeholfen. Und so ist ja jeder auch ja, für diese eine Aufgabe natürlich auch wichtig. Wenn man nicht sät, dann kann man auch nichts ernten später. Und wenn wir jetzt zur Zeit gerade so rausschauen in ja, unsere herbstliche Landschaft, dann sehen wir hauptsächlich abgeerntete Felder. Vielleicht stehen noch ein paar Maisfelder so da, die werden in nächster Zeit aber auch abgeerntet werden und dann liegt das Land ja über den Winter ein Stück weit brach. Aber dass der Bauer im Herbst dort sein Mais ernten kann oder im Sommer sein Weizen dreschen kann, dazu gehört viel Arbeit davor. Da muss im Herbst davor muss gepflügt werden, im Frühling muss geeggt werden und ausgesät werden, da muss gedüngt werden, wenn es sehr dürr ist, muss auch mal vielleicht gegossen werden. Also dass am Schluss diese Maispflanze dasteht und man sie ernten kann, da steckt viel Arbeit dahinter. Und zwar Arbeit von dem Bauern, der dort ja, das eben machen muss. Heutzutage viel mit Maschinen, früher noch alles von Hand. Aber die ganze Arbeit vom Bauern, die bringt nichts, wenn Gott nicht seinen Segen dazu gibt. Wenn Gott nicht schenkt, dass aus diesem trockenen, gelben Maiskorn ein grüner Trieb herauswächst, der dann Wurzeln schlägt und größer wird und Früchte bringt, dann bringt die ganze Arbeit nichts. Dann kann man pflügen, solange man will, dann kann man so viel säen, wie man möchte. Wenn Gott nicht den Segen dazu gibt, dann bringt es nichts. Und dieses Beispiel nimmt Paulus hier, um zu zeigen, wir sind Diener, wir stehen ja, vielleicht hier ein Stück weit im Vordergrund, aber Gott ist der, der das Wachstum gibt. Wir wollen nicht die sein, die ihr anbetet, den ihr nachfolgt, sondern es soll um Christus gehen. Auch wenn ihr ihn nicht seht. An Erntedank, da haben wir vor kurzem gefeiert, da haben wir nicht den Bauern gedankt, obwohl die natürlich auch ihren Teil dazu beitragen. Wir haben nicht den Maschinen gedankt, obwohl die auch wichtig sind. Wir haben Gott gedankt dafür, dass er hat wachsen lassen. Und deswegen haben wir vorher auch das Lied gesungen, die Nummer 70 aus unserem Liederbuch, wir pflügen und wir streuen. Und da heißt es ja in diesem ersten Vers, ich lese ihn euch vor, wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land. Das ist der menschliche Beitrag. Doch Wachstum und Gedeihen steht in des Höchsten Hand. Er sendet Tau und Regen und Sonn und Mondenschein. Von ihm kommt aller Segen, von unserem Gott allein. Das ist das, was es geht. Und das ist uns in der Ernte, wenn wir darüber nachdenken, eigentlich klar. Aber in der Gemeinde sollte uns das auch klar sein. Wir sollten nicht so vermessen sein, wie es damals in der DDR hieß, die gesagt haben, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Sondern wir sollten gerade als Christen uns dessen bewusst sein, dass Gott der Geber alles Guten ist. Vor kurzem war 30 Jahre Wiedervereinigung, das heißt, die DDR ist seit über 30 Jahren Geschichte. Wir wissen, was mit dieser Vermessenheit geschehen ist. Und in der Gemeinde muss uns eben auch wichtig sein zu sehen, es sind nicht die Männer, die hier vorne stehen, die die Predigten halten, sondern es ist Jesus, der dahinter steht und der seine Diener sendet, um Gemeindearbeit zu tun. Es ist nicht der Prediger, der in erster Linie sprechen sollte, sondern es ist Gott, der durch ihn sprechen soll. Das ist natürlich ein hoher Anspruch und ich sage jetzt nicht hier von hier vorne, so spricht der Herr, sonst müsste man das ja, was ich sage, mit in die Bibel dazu aufnehmen. Nee, aber was wir sehen sollten, ist, dass Gott uns ja was sagen möchte, durch den, der hier vorne steht, egal ob das ich bin oder irgendjemand anderes, Gott möchte zu uns sprechen. Das müssen wir sehen. Und dieses Wissen kann uns auch, wenn wir uns vorbereiten auf so eine Botschaft, ein Stück weit was von dem Leistungsdruck nehmen, sage ich mal. Nicht ich bin der, an dem alles hängt und der für das Wachstum verantwortlich ist, sondern es ist Gott, der Wachstum schenkt, der uns gebrauchen möchte, um Wachstum zu schenken. Wir können Wachstum nicht produzieren, aber wir können Gott darum bitten, dass er Wachstum schenkt und wir können unseren Teil dazu beitragen, den er uns dazu beitragen lässt. Weil Gott adelt uns dadurch, dass er uns mitarbeiten lässt in seinem Reich. Er könnte das ja selber unendlich viel besser. Er ist selber unfehlbar und die Engel, die um ihn her sind, die könnten das auch besser als wir. Und trotzdem adelt Gott uns Menschen, dass wir seine Botschaft weitergeben dürfen, dass wir an seinem Reich mitarbeiten dürfen. Und das ist ein riesiges Vorrecht. Bringt aber natürlich auch Verantwortung mit sich. Als Mitarbeiter haben wir auch ein Stück weit Mitverantwortung. Ein Bauer, der im Sommer mit seinem Mähdrescher aufs Feld fährt und sein Weizen dreschen möchte, aber im Herbst davor nicht gesät hat, der wird ganz schön dumm aus der Wäsche schauen. Und der wird ausgelacht werden von den anderen. Also wir haben Mitverantwortung, auch wenn wir nicht die letzte Verantwortung tragen. Und weil Gott uns Mitverantwortung auch gibt für sein Reich, deswegen gibt er uns auch Lohn. Es steht hier in dem Vers 8, der Pflanzende hingegen und der Begießende sind einer wie der andere. Doch wird jeder seinen besonderen Lohn empfangen nach seiner besonderen Arbeit. Also obwohl es schon eigentlich Lohn genug wäre, dass wir überhaupt mitarbeiten dürfen, ist Gott so überaus gütig und gnädig, dass er sogar noch Lohn verspricht. Wie genau dieser Lohn aussieht, steht nicht dabei, müssen wir jetzt auch nicht drüber spekulieren, aber auf jeden Fall ist es so, dass es Lohn gibt. Sehen also, Gott ist gütig, er lässt uns mitarbeiten an seinem Reich und er gibt uns sogar noch Lohn dafür. Und darüber können wir uns freuen und einfach Gott dafür dankbar sein, dass er uns gebrauchen möchte in dieser seiner Welt. Das war der erste Punkt, den Acker bestellen. Der zweite Punkt heißt das Haus bauen. Und ja, da schreibt Paulus davon, dass er den Grund gelegt hat. Und er sagt, wie wir es hier vorne an der Vorderwand ja stehen haben, dass es keinen anderen Grund gibt, auf den man bauen kann, als auf Jesus Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und als Paulus in Korinth war, da hat er diesen Grund gelegt. In aller Ausführlichkeit hat er den Korinthern das deutlich gemacht, dass einzig und allein Jesus der ist, der retten kann. Dass unser Glaube einzig und allein auf dem Kreuz und auf dem Opfer Jesu auf Golgatha gründet. In Kapitel 2, Vers 12, da sagt er es ihnen ausdrücklich. Nee, Entschuldigung, nicht Vers 12, sondern Kapitel 2, Vers 1 und 2. So bin ich denn auch, als ich zu euch kam, liebe Brüder, nicht in der Absicht gekommen, euch mit überwältigender Redekunst oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Nein, ich hatte mir vorgenommen, kein anderes Wissen bei euch zu zeigen, als das von Jesus Christus, und zwar dem Gekreuzigten. Also diesen Grund, diese Grundlage, die hat er gründlichst gelegt damals, damit sie wirklich wissen, das ist das einzige Fundament, das wirklich hält. Jesus Christus als der Gekreuzigte. Auch wenn das den Philosophen nicht gepasst hat, auch wenn das den Menschen zeigt, dass sie selbst gar nichts können oder gerade deshalb, das ist das Fundament, auf dem wir als Christen stehen. Nicht nur die Geschwister damals in Korinth, sondern auch wir heute. Und jetzt in Paulus Abwesenheit, da haben andere gebaut. Auf dieser Grundlage, die er gelegt hat, die Gemeinde war gegründet, da haben sich Menschen bekehrt aus der Dunkelheit ins Licht. Da haben Menschen wirklich vor Jesus kapituliert und gesagt, ja, ich möchte glauben, ja, ich kann mich selber nicht erlösen. Und jetzt geht es weiter in Korinth. Paulus ist weggegangen, um woanders zu evangelisieren und jetzt wird hier weiter gebaut. Und er fragt, wie wird denn gebaut? Mit Holz, Heu, Stroh oder mit Gold, Silber und Edelsteinen? Wird bleibend gebaut oder vergänglich? Als ich noch als Zimmerer gearbeitet habe, da haben wir mal eine alte Industriehalle haben wir da ausgebaut. War irgendeine riesige Produktionshalle und da kam innen drin ganz viel mit Holz. Da waren die Säulen, die Ständer waren aus Holz, die Decken waren aus Holz, da war eigentlich alles aus Holz. Und dann kam irgendwann der Tag, an dem wir morgens nicht mehr auf diese Baustelle fahren mussten, weil die Nacht abgebrannt war. Alles abgebrannt und da, wo früher dieses imposante Gebäude stand, diese ganze Halle, die richtig schön ausgebaut war, da ist heute, glaube ich, haben sie einen Park angelegt, haben sie alles zusammengeschoben, sieht man nichts mehr von der Herrlichkeit, die es damals gab. Und das zeigt, dass dieses Bild für Holz, das ist hier einfach was Vergängliches. Holz hält dem Feuer nicht stand, sondern das verbrennt, während Gold dem Feuer standhält. Sich vielleicht verformt, aber nicht einfach weg ist danach. Und das ist die Frage, wie wird gebaut in der Gemeinde? Wird da vergänglich gebaut mit Holz, Heu, Stroh oder wirklich mit bleibenden Werten? Steht das Kreuz in der Gemeinde im Mittelpunkt oder sind andere Dinge wichtiger? Wird den Menschen wirklich klargemacht, wie verloren sie ohne Jesus sind, sodass sie wirklich begreifen, von was sie sich denn bekehren, wenn sie sich an Jesus halten? Und gestern in der Jugend, da haben wir einen Film angeschaut, den habe ich schon auch mit den älteren Geschwistern schon mal in der Bibelstunde angeschaut, mit der Jugend auch schon mal früher irgendwann. Der heißt Taliabo. Und da geht es darum, dass Missionare zu einem Volk in Indonesien gehen, die bis dahin nichts vom christlichen Glauben wissen. wirklich gar nichts. Sie haben so ein paar Sagen von ihren Vorfahren, die sagen, es gab mal Menschen, die haben ewig gelebt, aber die sind verschwunden und das Geheimnis des ewigen Lebens haben sie mitgenommen. Und diese Missionare kommen dahin und sie interessieren sich für die Kultur von denen. Sie lernen 4 Jahre lang die Sprache und die kulturellen Gebräuche von diesen Taliyabo kennen. Und dann beginnen sie, ihnen von dem einen wahren Gott zu erzählen. Und ein halbes Jahr lang haben sie die Grundlagen gelegt. Die haben angefangen mit der Schöpfung. Und diese Taliyabo haben gestaunt, dass Gott so mächtig ist, die Welt erschaffen zu können, einfach mit seinen Worten. Sie haben erzählt vom Sündenfall. Und dann auf einmal wussten sie, deswegen müssen wir sterben. Das wussten sie davor nicht. Sie haben erzählt von Sodom und Gomorra und diese Taliyabo haben gesagt, wir sind genauso. Und sie haben dann auf einmal ihre beiden Dörfer, die da lagen, haben sie dann in Sodom und Gomorra umbenannt, weil sie erkannt haben, wir sind genauso schlecht wie diese Menschen damals. Und als es von der Flut ging, also von der Sintflut, haben sie gesagt, hätten wir damals gelebt, wir hätten zu denen gehört, die ertrunken sind. Und das waren die Grundlagen, die sie gelegt haben, bis sie dann irgendwann zu den Evangelien gekommen sind. Nach einem halben Jahr von diesen Grundlagen sind sie zu den Evangelien gekommen und haben ihnen von Jesus erzählt. Und Jesus war für diese Taliyabo der strahlende Stern, der aufging, wo sie begriffen haben, das ist der versprochene Retter, der unsere Sünden trägt. Und sie waren sowas von entsetzt, als dieser Jesus am Kreuz sterben musste. Ein Mann, der ist die ganze Nacht dann sitzen geblieben, weil er so traurig war, dass dieser Jesus, auf den er alle Hoffnung gesetzt hat, gestorben ist. Und erst am nächsten Tag haben sie ihn von der Auferstehung erzählt. Und daraufhin sind dieses Volk, haben sich über 100 Menschen an dem ersten Tag schon bekehrt, nachdem sie von der Auferstehung gesprochen haben. Aber da wurde der Grund gelegt und da wurde gut drauf gebaut mit Gold, Silber und edlen Steinen, sodass diese Menschen begriffen haben, von was sie wegkamen und was sie jetzt glauben können. Und das ist die Frage, die wir uns natürlich ausstellen müssen, wenn wir Menschen für Jesus erreichen. Müssen diese Menschen noch vor Jesus kapitulieren? Haben sie wirklich begriffen, wie verloren sie sind, dass sie wirklich nichts und gar nichts dazu beitragen können, selbst gerettet zu werden? Wird Jesus als Retter und auch Herr verkündigt? Oder wird aus Jesus, ich sag mal, so ein zahnloser Löwe gemacht? So ein Kumpel Jesus, der hinter mir herläuft und meine Sünden wegwischen darf? Oder ein Heiler Jesus, der mich gesund zu machen hat? Ein Jesus, den ich in mein Leben irgendwie integrieren kann? Den ich irgendwie zwischen meine Hobbys und meine eigenen Weltanschauungen noch irgendwie so reinquetschen kann und der halt auch noch mit dabei steht und der mir vielleicht die Fahrkarte ins ewige Leben gibt, aber der keinen echten Anspruch auf mein Leben hat. Wie werden Menschen Christen? Dadurch, dass sie irgendein Übergabegebet mal nachgesprochen haben oder irgendwas unterschrieben haben, wo das drinsteht? Oder werden sie dadurch Christen, dass sie wirklich erkennen, wie verloren sie sind und dass diese Erkenntnis sie zur Reue und Umkehr führt? Machen wir Namenschristen oder wirklich wiedergeborene Gläubige? Und ich glaube, in Korinth war eben genau dieses Problem, dass die Lehrer vielleicht mit der besten Absicht versucht haben, die enge Pforte ein bisschen weiter zu machen. Dass Menschen doch dazukommen, dass sie Jesus annehmen und dass sie es irgendwie so ein bisschen philosophisch verpackt haben. So als eine Philosophie von vielen. Jesus liebt dich und ist schon okay, wie du bist. Ich weiß nicht, war nicht dabei. Aber wenn es nicht zu diesem Bruch im Leben kommt, wo man sagt, ich brauche wirklich diese Erlösung, ich kann es selber absolut nicht und ich möchte Jesus als meinen Retter vertrauen, aber er soll auch Herr meines Lebens sein, dann gibt es auch keine Rettung. Wenn es nicht zu diesem Bruch kommt, dann gibt es auch keine Rettung. Ich denke, dass das hier damit gemeint ist, mit Holz, Heu und Stroh zu bauen, dass man versucht, diese enge Pforte ein bisschen weiter zu machen. Und dass man dann zwar Menschen hat, die in die Gemeinde kommen, aber die nie wirklich sich dafür entschieden haben, mit Jesus zu leben, die nie wirklich eine tiefe Sündenerkenntnis hatten. Und ist dann auch die Rede von einem Tag des Gerichts, wo dann diese Werke verbrennen werden. Ich habe es vorher schon gesagt, wie diese Halle da abgebrannt ist. Holz verbrennt, Stroh auch und Heu auch, Gold bleibt, Silber und Edelsteine auch. Als Christen, da kommen wir nicht in das jüngste Gericht. Wir müssen keine Angst mehr vor Gott als dem Richter haben, weil Jesus für uns eintritt und uns gerettet hat. Aber doch wird das, was wir hier auf der Erde getan haben, wird geprüft werden, wie durchs Feuer hindurch. Und da ist die Frage, was für Prioritäten setzen wir im Leben? Hält das, ja, was uns im Leben wichtig ist, diese Feuerprobe aus? Und auch hier ist wieder von Lohn die Rede. Der, der gut gebaut hat, der wird Lohn erhalten. Und der, der mit Holz, Heu und Stroh gebaut hat, der wird zwar gerettet werden, aber wie durchs Feuer hindurch. Der wird sehen, dass das, was ihm im Leben wichtig war, was er für Prioritäten gesetzt hat, dass die vor Gott nichts gelten. Beide werden gerettet. Und der eine wird sich freuen und der andere, der wird gerettet sein wie durchs Feuer hindurch. Was wir hier in dieser Zeit tun, in den 70, 80 Jahren, die wir leben dürfen, das hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Und deswegen lass uns nicht so dumm sein und denken, dass hier diese paar Jahre, die wir hier leben, seien die letzte Realität. Sondern lasst uns Prioritäten setzen, die diese Ewigkeit im Blick haben. Unser Leben soll wertvoll für Gott sein, wertvoll für die Ewigkeit. Kommen zum dritten Punkt, den Tempel bewahren. Kapitel 3 ab Vers 16 bis Kapitel 4 Vers 2. Hier heißt es im Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und hier ist von der Gemeinde die Rede. Natürlich ist auch der einzelne Gläubige oder der Leib des einzelnen Gläubigen ein Tempel des Heiligen Geistes. So steht es in 1. Korinther 6 Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Also gibt beides. Die Gemeinde als Ganzes als Tempel des Heiligen Geistes, aber auch der einzelne Gläubige. Und um diese Gemeinde geht es hier. Während in Punkt 2, wo es um den Bau der Gemeinde ging, die Menschen wahrscheinlich noch gute Absichten hatten, indem dass sie, sag mal, die enge Pforte breiter machen, weil sie wollen, dass Menschen gerettet werden, geht es hier in diesen Versen, also Vers 16, 17, geht es darum, dass tatsächlich Irrlehrer sind, die falsche Lehren bringen, die Gemeinde verderben, die ja eben nicht die wahre Lehre bringen, sondern die selber offensichtlich auch nicht gerettet sind und die diese falsche Lehre, die sie haben, weitergeben an andere und damit Leute verrückt machen. Und Paulus sagt ganz deutlich, Vers 17, wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Also diese Menschen, die hier in böser Absicht die Gemeinde Gottes angreifen, werden, wenn sie nicht umkehren, ein schlimmes Gericht empfangen. Wahrscheinlich ging es hier auch um irgendeine Art von Philosophie. Vielleicht haben diese Irrlehrer, die dort aufgetreten sind, auch das Kreuz wegdiskutieren wollen. Sagen, ja, so schlimm ist nicht, Gott muss nicht seinen Sohn für mich geben, geht auch anders, wir können uns doch an ein paar Regeln halten und dann wird Gott schon zufrieden sein. Wie gesagt, ich weiß nicht, ich war auch nicht dabei. Aber die Weisheit Gottes, die wir ja in den Kapiteln davor jetzt wirklich ausführlich behandelt haben, die wird nicht geglaubt, dass einzig und allein der Glaube an Jesus, an sein Opfer von Golgatha uns rettet. Aber Christsein ohne Kreuz, das funktioniert nicht. Und dann ab dem Vers 21 bis Vers 2 von Kapitel 4, Da macht Paulus nochmal klar, wie widersinnig eigentlich diese ganzen Parteiungen waren. Ich habe es vorher schon gesagt, sie waren deswegen widersinnig, weil der Diener eigentlich hinter Meister zurücktreten soll. Es soll nicht um den Diener gehen, der vorne steht, sondern es geht um den, der verkündigt wird. Aber jetzt macht es ihnen nochmal deutlich, ich lese nochmal Vers 21. Daher mache niemand viel Rühmen von Menschen. Alles gehört ja euch zu eigen. Jetzt Vers 22, Paulus ebenso wohl wie Apollos und Kephas. Also es geht nicht darum, dass ich sage, ich halte mich zu Paulus, sondern Paulus gehört genauso zur Gemeinde wie ich. Deswegen gehört der Paulus mir, nicht ich zum Paulus. Sondern dieser Reichtum, den Paulus, Apollos, Kephas und so weiter verkündigt haben, der gehört uns als Gemeinde, der gehört zu unserem Gemeindeschatz dazu, wenn man so sagen möchte. Diese Männer sind Diener der Gemeinde, sie sind Diener Gottes. Und deswegen gehören nicht wir zu ihnen, sondern sie zu uns. Und so geht es weiter. Der Gemeinde muss letztlich alles dienen. Die Welt muss letztlich dazu dienen, dass die Gemeinde gefördert wird. Dieses Leben dürfen wir dazu nutzen, dass die Gemeinde gefördert wird. Das Gegenwärtige, was uns vielleicht auch Angst macht zurzeit, auch das muss letztlich dazu dienen, dass die Gemeinde gefördert wird. Und das Zukünftige auch, wenn Gott in seiner Herrlichkeit wiederkommt und uns zu sich holt, auch das dient uns. Alles dient der Gemeinde, sogar der Tod. Obwohl er immer ein Feind bleibt, was Paulus später ja auch im ersten Korintherbrief noch zeigen wird, der Tod ist ein Feind und doch muss sogar dieser Feind denen dienen, die Gott lieben. Weil denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und warum? Die Begründung bringt er hier auch im Vers 21. Ihr aber gehört Christus an und Christus gehört zu Gott. Deshalb, weil wir Christus gehören und weil Christus Gott ist und weil Gott alles gehört, deswegen gehören uns diese Dinge und letztlich muss es uns doch alles zum Besten dienen. Wir sind Mitarbeiter Gottes, egal ob wir eine Predigt halten oder Kinderstunde machen oder irgendwas machen. Wenn wir seine Kinder sind, dann sind wir auch seine Mitarbeiter, weil jeder irgendeinen Auftrag von Gott auch zu tun hat, von Gott bekommen hat. Und von uns wird Treue verlangt, nicht Wachstum, sondern Treue. Frucht können wir nicht produzieren. Und sogar die Treue ist letztlich was Gott in uns wirken muss. Aber er tut es in seiner Gnade und darüber können wir unendlich dankbar sein. Wir haben gesehen, dass uns Gott mitarbeiten lässt an seinem Reich, an seinem Acker und dass er uns für dieses Vorrecht, dass wir mitarbeiten dürfen, sogar noch belohnt. Wir haben gesehen, dass wir auch eine Verantwortung für das haben, was er uns anvertraut hat, wie wir damit umgehen. Und wir haben gesehen, dass uns als Gotteskinder letztlich alles dienen muss und dass wir unserem Vater im Himmel vertrauen dürfen. Amen.